Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Heute mit Raphael Späth. Schönen guten Abend. Viel Fußball wird heute Abend gespielt. In der Europa League stehen die Viertelfinal-Hinspiele an, ohne deutsche Beteiligung. Die Ergebnisse gibt's am Ende dieser Sendung. Wir schauen zuerst auf ein Nachholspiel in der zweiten Bundesliga. Hannover 96 empfing am frühen Abend die Würzburger Kickers. Für die Kickers stand dabei extrem viel auf dem Spiel. Der Abstieg droht 7 Spieltage vor Saisonende. Immerhin, heute gab's für den Tabellenletzten einen bitter notwendigen 2:1-Sieg. Fabian Wittke.
Das war vielleicht noch nicht die Trendwende, aber der Schritt in die richtige Richtung. Die Würzburger Kickers präsentierten sich deutlich verbessert im Vergleich zu den vergangenen Auftritten. Mit viel mehr Entschlossenheit und auch spielerisch leichter. 0:0 zur Pause, dann die Führung für die Gastgeber, aber das schönste Tor des Abends erzielte Frank Ronstadt mit einem Traumfreistoß aus gut 20 Metern mit Effet und trotzdem kraftvoll oben rechts in den Winkel. Und am Ende, noch wenige Sekunden nach seiner Einwechslung, Rajiv Vanlapara mit dem Abstauber zum 2:1-Erfolg. Ein Sieg vor allem für die Moral, für den abgeschlagenen Letzten der Tabelle, für die Würzburger Kickers.
Die aber auch mit diesem Sieg noch 7 Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz haben. Seit über 4 Jahren trainiert Steffen Baumgart den SC Paderborn, hat die Mannschaft in dieser Zeit vom Tabellenende der dritten Liga bis in die Bundesliga geführt. Am Saisonende wird er den Verein jetzt aber verlassen. Warum, hat er heute auf einer Pressekonferenz selbst erklärt.
Für mich war dann wirklich auch ausschlaggebend, dass ich das Gefühl hatte, nach 4 Jahren einfach einen neuen Weg zu gehen, dass ich mich hier sehr wohl gefühlt habe und mich auch immer noch wohl fühle. Das brauche ich, glaube ich, nicht zu betonen. Das werde ich auch weiter tun. Und mir geht es einfach darum, dass man im Fußball viele, viele Möglichkeiten hat. Und dementsprechend habe ich mich oder mit meiner Familie auch zusammen dann entschieden, einen neuen Weg gehen zu wollen.
Sagt Paderborn-Coach Steffen Baumgart, der jetzt schon bei einigen Bundesligisten als möglicher neuer Trainer gehandelt wird. Am Dienstag hatte einer dieser Bundesligisten, Hertha BSC, seinen ungarischen Torwarttrainer Csolt Pétry nach dessen homophoben und migrationsfeindlichen Äußerungen mit sofortiger Wirkung entlassen. Eine Freistellung, die jetzt zum Politikum wird, wie Srdjan Govedarica berichtet.
Für den ungarischen Kanzleramtsminister Gergely Gulyás ist die Freistellung von Csolt Pétry eine Frage von Meinungsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit. Bei einer Pressekonferenz in Budapest sagte er, Deutschland soll die Frage beantworten, ob wir noch über einen Rechtsstaat reden oder nicht. Meinungsfreiheit ist ein gemeinsamer und grundlegender europäischer Wert. Im 20. Jahrhundert gab es Totalitarismus, der aus Deutschland kam. Ich möchte nicht, dass es so etwas im 21. Jahrhundert wieder gibt. Hertha BSC hatte den Torwarttrainer Pétry am Dienstag freigestellt. Zuvor hatte der 54-Jährige der regierungsnahen ungarischen Tageszeitung Magyar Nemzet ein Interview gegeben. Darin kritisierte Pétry seinen Landsmann Péter Gulácsi von RB Leipzig. Dieser hatte bei Facebook ein Zeichen gegen Homophobie gesetzt. Außerdem sprach Pétry im Zusammenhang mit Migration vom moralischen Niedergang und, Zitat, erschreckend vielen Kriminellen, die Europa überlaufen. Hertha BSC trennte sich daraufhin von Pétry mit Hinweis auf den Einsatz des Vereins für Werte wie Vielfalt und Toleranz. Die ungarische Regierungspartei Fidesz von Viktor Orbán reagierte empört. Ein Beamter der deutschen Botschaft wurde ins Außenministerium in Budapest einbestellt. Deutschland und Ungarn hätten direkte historische Erfahrungen mit Meinungsterror, so das ungarische Außenministerium in einer schriftlichen Stellungnahme. Daher sei der Schutz des Grundrechts auf freie Meinungsäußerung unsere gemeinsame moralische Pflicht.
Die Doping-Schlagzeilen über die russischen Leichtathleten nehmen kein Ende. In dieser Woche sprach der internationale Sportgerichtshof KAS wieder Sperren gegen weitere Olympiasieger aus. Betroffen sind unter anderem Andrei Silnow und Ivan Uchov, die beiden Olympiasieger im Hochsprung, 2008 in Peking und 2012 in London. Das Ausmaß des russischen Dopingskandals wird damit immer größer. Sebastian Krause.
Mit den neuen Sperren wird die Dopingstatistik der russischen Leichtathletik immer grotesker. Von den 31 Sportlerinnen und Sportlern, die für Russland bei Olympia 2008 in Peking eine Medaille gewonnen hatten, gelten inzwischen 19 als Doper, im Nachhinein überführt. Was die Spiele 2012 in London angeht, ist es sogar noch krasser. Dort sind es von 22 19, also fast alle, und darunter 8 Olympiasiegerinnen bzw. Sieger. Grundlage für die Sperren jetzt gegen den Goldhochspringer Andrei Silnow und die Olympiasiegerin über 400 Meter Hürden Natalia Antjuch sind die Ermittlungsergebnisse des sogenannten McLaren-Reports, mit dem im Auftrag der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA das staatlich geförderte Dopingsystem Russlands aufgearbeitet wurde. Seitdem ist Russlands Leichtathletik-Weltverband suspendiert. Russische Sportlerinnen und Sportler dürfen nur unter neutraler Flagge an Wettkämpfen teilnehmen und nur, wenn sie nachweisen können, dass sie sauber sind und mit Doping noch nie etwas zu tun hatten. Für die kommenden Olympischen Spiele dieses Jahr in Tokio gilt sogar eine Begrenzung auf maximal 10 Startplätze.
Informationen von Sebastian Krause waren das. Nicht nur Doping, auch Sexismus ist auch heute noch ein großes Problem im Sport, auch hier in Deutschland. Das hat eine SWR-Umfrage unter 700 Leistungssportlerinnen gezeigt. Jede dritte hat dort angegeben, schon einmal Erfahrungen mit Sexismus gemacht zu haben. Besonders gravierend sind die Probleme im Turnen, zum Beispiel beim Thema Kleidung. Sophie Möhle hat sich umgehört.
Allein Top-Leistungen entscheiden über den Erfolg im Spitzensport. Oder gibt es da noch mehr? Aussehen, Kleidung, alles egal? Etwa beim Turnen fühlen sich Frauen neugierigen Blicken ausgesetzt, durch extrem wenig, dazu auch noch eng anliegenden Stoff.
Turnen ist natürlich auch eine ästhetische Sportart, aber ich finde, es ist trotzdem nochmal ein Unterschied zwischen Ästhetik und ja, was Sexualisiertem. Die Leute müssen verstehen, dass schönes Turnen nicht bedeutet, dass man das irgendwie besonders geil findet.
Elisabeth Seitz ist Deutschlands erfolgreichste Turnerin, holte 2018 WM-Bronze am Stufenbarren. Mögen tut sie den badeanzugähnlichen Dress nicht. Als Kind war das Outfit allerdings noch kein Thema. Da sagte sie sich:
Ich bin Turnerin und da turne ich selbstverständlich in meinem hautengen Turnanzug, der sehr knapp geschnitten ist. Aber gleichzeitig wird man ja erwachsen, der Körper entwickelt sich. Und dann merkt man schon, dass man sich nicht grundsätzlich immer wohlfühlt. Und gerade auch, wenn man dann seine beste Leistung in einem Wettkampf zeigen soll, schöne Spagatsprünge zeigen soll und alles und merkt, okay, wenn jetzt nur minimal was verrutscht, dann sieht jeder mehr, als er sehen sollte.
In einer SWR-Umfrage mit über 700 Spitzensportlerinnen gab jede Dritte an, in ihrem Sport Sexismus zu erfahren. Jede Zehnte hat sich bereits stark sexualisiert wahrgenommen. Eine Erfahrung, die Elisabeth Seitz häufig macht.
Ich schaue schon immer mal wieder nach meinem Namen im Internet und möchte sehen, was für Bilder es im Internet gibt. Und da gibt es einige, die mir auch überhaupt nicht gefallen, eben weil mir in den Schritt fotografiert wurde.
Anders als etwa bei Tennisspielerinnen ist im Turnwettkampf der hautenge Dress für Frauen Pflicht. Fast jede dritte deutsche Spitzensportlerin ist davon überzeugt, dass für ihren Erfolg ihr Äußeres eine Rolle spielt. Auch Verbände fördern durch eigene Maßnahmen die Fokussierung aufs Optische.
Es geht so weit, dass man auch sagen muss, dass der organisierte Sport dies durchaus unterstützt. Von dem österreichischen Skiverband weiß man, dass er seinen Frauen einen Schminkkurs spendiert hat, wohingegen den Männern zur Vorbereitung auf die mediale Präsenz einen Kurs, wie stelle ich mich gut in den Medien dar, spendiert worden ist.
Professorin Ilse Hartmann-Tews forscht seit Jahren an der Sporthochschule Köln über Frauen im Spitzensport. Beispiele für Frauen, die als Objekt im Sport in Szene gesetzt werden, gibt es viele. Das Outfit ist dabei ein gängiges Hilfsmittel. Verbände könnten das ändern und so helfen, Klischees und Vorurteile abzubauen.
Ein Beitrag von Sophie Möhle. Zum 8. Mal in Folge treffen die Berlin Volleys und der VfB Friedrichshafen in der Endspielserie der Männer-Volleyball-Bundesliga aufeinander. Seit über 20 Jahren duellieren sich die beiden Rivalen jetzt schon. Spiel 1 der Best-of-Five-Serie heute war, wie zu erwarten, wieder ein Krimi. Mit besserem Ende für den Serienmeister aus Berlin. Wolfgang Wanger.
Vor allem der entscheidende fünfte Satz hatte es in sich. Mit 19:17 entschieden ihn die Berliner für sich. Zuvor hatte der VfB Friedrichshafen zwei Matchbälle vergeben. Auch in den ersten beiden Sätzen spielte die Heimmannschaft stark auf, überschwappte die Gäste fast wie eine Bonsewelle. 25:18 und 25:20 gingen die Sätze an den VfB. Doch die Berliner tauchten wieder auf und sie wendeten das Blatt. Mit besseren Aufschlägen und erfolgreicher Blockarbeit. Die Sätze 3 und 4 gingen mit 25:21 und 25:19 an die Volleys, die dann im Tiebreak in den entscheidenden Momenten auch das Glück auf ihrer Seite hatten und den Sieg mit nach Hause nahmen. Am Sonntag treten beide Mannschaften wieder gegeneinander an, im zweiten von maximal 5 Finalspielen, dann in Berlin.
Und zum Abschluss dieser Sendung noch Ergebnisse aus der Fußball-Europa League. Ajax Amsterdam unterliegt der AS Rom mit 1:2, Zagreb Villarreal mit 0:1, Arsenal London und Slavia Prag trennen sich 1:1 unentschieden und Granada verliert gegen Manchester United mit 0:2. Und das war Sport aktuell an diesem Donnerstagabend. Einzelne Beiträge sowie die komplette Sendung zum Nachhören finden Sie wie gewohnt in der Deutschlandfunk-Audiothek oder unter deutschlandfunk.de/sport. Mein Name ist Raphael Späth. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Tschüss.